Deutschlandfunk.
Mit Dirk-Oliver Heckmann und einer Sondersendung zur Corona-Pandemie und ihren Folgen. Denn das Informationsbedürfnis ist nach wie vor erheblich. Es kommt jetzt erst recht darauf an, Sie mit sauber recherchierten Informationen zu versorgen. Wir vom Deutschlandfunk haben uns deswegen dazu entschieden, uns nicht nur heute, sondern bis Freitag einschließlich zu dieser Zeit Ihren Fragen zu stellen. Also von heute bis Freitag einschließlich immer ab 10.08 Uhr unsere Sondersendungen zur Corona-Krise mit Ihren verschiedenen Aspekten. Tja, viele von uns haben vielleicht gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden mit der Corona-Epidemie. Und noch ist nicht ausgemacht, welche Dimension das Problem am Ende tatsächlich annehmen wird. Fest steht, das Virus hat die meisten Länder Europas fest im Griff. Italien, Spanien, Österreich, sie verhängen faktisch eine Ausgangssperre. Immer mehr Länder verbieten die Einreise von Ausländern und verordnen Quarantäne für einreisende eigene Staatsbürger. Auch Deutschland greift zu immer drastischeren Maßnahmen. Alle Bundesländer haben inzwischen beschlossen, Schulen und Kindergärten in den kommenden Wochen zu schließen. Großveranstaltungen sind verboten, Theater, Museen, Kinos und Clubs geschlossen. In Italien, Frankreich und Österreich sind auch Bars und Restaurants geschlossen, ebenso wie alle Geschäfte außer Supermärkte. Die Menschen werden dringend dazu aufgefordert, ihre Sozialkontakte auf das Nötigste zu reduzieren und möglichst zu Hause zu bleiben. Das Ziel natürlich, die Pandemie, wenn nicht aufzuhalten, so doch so zu verlangsamen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Wie sinnvoll sind die Maßnahmen, die die Behörden in Deutschland ergriffen haben, und was kann jeder Einzelne und jede Einzelne tun, um das Schlimmste zu verhindern? Corona-Pandemie und ihre Folgen, haben die deutschen Behörden die Lage im Griff? Das Thema heute hier im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen noch einmal. Ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Zum einen ist das Dr. Achim Kessler von der Partei Die Linke, dort der gesundheitspolitische Sprecher. Er ist uns aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kessler.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Bei mir im Studio hier im Funkhaus in Köln begrüße ich Professor Dr. Karl Lauterbach von der SPD. Er ist Gesundheitsexperte, Teil der SPD-Bundestagsfraktion, Gesundheitsökonom und Epidemiologe. Für seine Zeit im Bundestag beurlaubter Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen, Herr Lauterbach, auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann Roland Schäfer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW. Er ist auch Bürgermeister von Bergkamen, gehört ebenfalls der SPD an und ist uns telefonisch zugeschaltet aus Bergkamen. Schönen guten Tag, Herr Schäfer.
Hallo Herr Heckmann und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und heute früh, da hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinungen mitzuteilen. Hier eine Auswahl.
Werner, Berlin. Nein, die Behörden haben die Sache nicht im Griff. Es ist nicht möglich, ein Virus einzusperren, geschweige zu beherrschen.
Engel Stolpen. Ich glaube nicht, dass die Behörden die Folgen der Corona-Grippe im Griff haben. Sie haben in den letzten Jahren das Gesundheitswesen zu sehr kaputt gespart.
Guten Morgen, hier Spieler aus Düsseldorf. Warum testet man nicht alle oder so viele wie möglich Menschen in Deutschland oder überall und würde die Positiven dann sofort isolieren? Und nach meiner Meinung hätte man dann die Lage vielleicht sehr schnell im Griff.
Günter Stephan, Walderstadt. Also ich glaube schon, dass die jetzige Regierung macht, was momentan möglich ist und was momentan getan werden kann. Und wenn man daraus lernt, dass man vielleicht nicht die Bettenanzahl vergleicht mit anderen europäischen Ländern, wenn man jetzt zum Beispiel Italien und Spanien sieht, oder wenn man sich nicht auf so Single-Source-Lösungen aus China verlässt, hätte die Pandemie vielleicht sogar noch was Gutes.
Nur Berlin. Ob die Behörden das im Griff haben, das bezweifle ich sehr, da man also nirgendwo durchkommt, telefonisch.
Michael Bothe aus Hannover. Das, was die Bundesregierung da gesagt hat, dass Unternehmen geholfen wird mit Krediten, das ist auch vollkommen daneben in meinen Augen. Denn es hilft Gastronomen nicht, insbesondere denen, die in Innenstadtlagen exorbitante Mieten zahlen, wenn sie einen Kredit bekommen. Diese Leute brauchen Geld.
Schulz aus Hamburg, vielleicht fangen Sie jetzt an, alles so ein kleines bisschen in den Griff zu kriegen. Aber grundsätzlich ist alles viel zu spät gelaufen. Das hätte alles schon viel eher anfangen können.
Tja, soweit ein Einblick in die Stimmung und in die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir wollen in die Diskussion direkt einsteigen. Vielleicht die erste Frage an Sie, Karl Lauterbach von der SPD. Michael Bauer, der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. Er ist auch Sprecher des Leibniz-Zentrums für Infektionsforschung. Der hat uns letzte Woche im Deutschlandfunk gesagt, wenn er mit seinen Kollegen in Italien spreche, dann würden die sagen, das Ganze beginnt langsam, aber wenn, dann geht es wie ein Tsunami. Müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Corona-Epidemie hier sich in Deutschland wie ein Tsunami ausbreitet?
Wie ein Tsunami will ich nicht sagen, aber in der Tat, wir müssen mit einer deutlichen Zunahme der Fälle rechnen, das ist richtig. Das lässt sich auch nicht mehr abwenden, weil wir schon zu viele Infizierte haben, als dass man jetzt also die Epidemie noch zurückdrängen könnte. Das heißt, wir werden mehr Fälle sehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir gemessen an der Zahl der Fälle, die wir schon identifizieren konnten, eine bisher sehr geringe Sterblichkeit haben. Es scheint so zu sein, als wenn unser Gesundheitssystem zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt besser gerüstet ist auf den Ansturm, der da kommt, als das in anderen Gesundheitssystemen, insbesondere auch in Italien, der Fall war. Wir profitieren hier auch ein bisschen von den Erkenntnissen in Italien natürlich. Von daher, ja, es wird eine sehr deutliche Zunahme der Fälle geben, aber nein, ich rechne nicht damit, dass wir in den nächsten Tagen ähnliche hohe Sterblichkeiten beobachten werden, wie wir die leider, muss ich sagen, in Italien derzeit beklagen müssen. Dort sind ja schon über 1800 Menschen verstorben an der Erkrankung, bei uns bisher 12. Und selbst wenn wir die Zahlen von Italien bei den Erkrankten erreichen werden, was durchaus also zu erwarten ist, dann glaube ich, kommen wir mit einer deutlich niedrigeren Sterblichkeit hin, weil wir einfach schneller reagiert haben und unser System robuster auf so eine Herausforderung reagieren kann. Das ist zumindest mein Eindruck.
Herr Kessler von der Bundestagspartei Die Linke, sehen Sie das auch so?
Also ich möchte da widersprechen. Das ist so, dass der Verlauf, der Krankheitsverlauf und der Verlauf der Epidemie überall gleich ist. Das ist Biologie, das kann man schwer beeinflussen. Es ist so, dass Deutschland, und da möchte ich die Bundesregierung ausdrücklich loben, sehr, sehr frühzeitig begonnen hat mit Testungen, anders als Italien. Dort haben die ersten Testungen erst stattgefunden, als die ersten Todesfälle aufgetreten sind. Und deshalb sind in Deutschland mehr Erkrankungen bekannt als in Italien. Und deshalb ist, das ist einer der Gründe, das muss nicht der einzige sein, das ist einer der Gründe, warum der Anteil der Toten an den Erkrankten in Deutschland wesentlich geringer ist. Ich würde aber gern einmal kurz nochmal auf die Einleitung eingehen.
Sehr gerne.
Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, die nicht allein, das möchte ich ausdrücklich betonen, von den Behörden zu lösen ist. Die Behörden werden alleine die Situation nicht in den Griff bekommen, sondern es kommt jetzt darauf an, dass wir alle gemeinsam uns auf die Situation einstellen. Gemeinsames Ziel muss es sein, das ist angesprochen worden, die Pandemie zu verlangsamen. Und gleichzeitig müssen wir von Anfang an, damit es nicht zu einer hohen Letalitätsquote kommt, die Schwächsten schützen. Also es kommt jetzt auf unser persönliches Verhalten an, wirklich soziale Kontakte einzuschränken, die Hygieneregeln wirklich strikt zu beachten. Dann werden auch die Auswirkungen auf uns alle im täglichen Leben nicht so drastisch ausfallen wie jetzt momentan zum Beispiel in Italien. Und gleichzeitig sollten wir uns alle in Solidarität üben. Nachbarschaftshilfe ist jetzt ganz wichtig, für Nachbarn einkaufen, Telefongespräche bei Ärzten übernehmen, gegebenenfalls auch mit finanzieller Unterstützung des Staates, damit wir eben das öffentliche Leben aufrechterhalten können.
Mhm. Herr Lauterbach möchte reagieren. Ich möchte aber zunächst Herrn Schäfer, Roland Schäfer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, die Gelegenheit geben, sich in die Diskussion einzuschalten. Herr Schäfer, wir haben Sie gerade sozusagen aus dem täglich tagenden Krisenstab herausgeholt. Sie sind uns telefonisch zugeschaltet aus Bergkamen, dort wo Sie Bürgermeister sind. Worauf stellen Sie sich ein?
Also wir setzen das um, was uns die Stellen, die mehr davon verstehen, als wir auf der unteren Ebene vorgeben. Wir sind keine Gesundheitsbehörde hier, sondern wir sind Ordnungsbehörde und wir müssen das, was uns das Land, insbesondere bei uns der Gesundheitsminister, das Gesundheitsministerium vorgibt, umsetzen in entsprechende Verfügungen. Das funktioniert auch, wobei ich mir wünschen würde, dass die Kommunikationskanäle ein bisschen besser genutzt würden. Also die eigentlich entscheidenden Erlasse des Ministeriums werden an die Bezirksregierung weitergegeben. geben und mit der Bitte, die dann nach unten weiterzugeben an die Stellen, die handeln müssen. Es wäre ganz schön, wenn in Zeiten der digitalen Kommunikation das vielleicht direkter geht. Wir haben bestimmte Erlasse von letzten Freitag immer noch nicht offiziell erhalten. Wir haben sie uns besorgt inzwischen auf unseren Kanälen. Wir sind einfallsreich, wir sind handlungsfähig und das, was wir tun können, das tun wir auch.
Was genau setzen Sie denn um?
Also wir haben das, was in den Erlassen hier in Nordrhein-Westfalen vorgegeben ist, die am Freitag rausgegeben worden sind, aber noch nicht zugestellt, die haben wir uns besorgt. Das sind die Verbote für bestimmte Veranstaltungen, und zwar jede Art von Veranstaltungen, private und öffentliche. Das haben wir in der Allgemeinverfügung umgesetzt. Alle, die bei uns nachfragen, erfahren das. Wir setzen das bei uns auf die Homepage drauf, sodass jeder nachlesen kann. Und wir veröffentlichen es auch bei Facebook für die, die lieber diese Kanäle nutzen. Das heißt, das geben wir weiter. Jetzt im Moment arbeiten wir...
Veranstaltungen, egal in welcher Größe?
Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen so entschieden worden. Ich bedauere das. Ich hätte gerne eine Differenzierung vielleicht für Indoor, also in Räumen, oder Outdoor-Veranstaltungen gehabt und eine Größenbeschränkung. Wir hatten in der letzten Woche schon eine Beschränkung über 1000. Das ist klar, das braucht nicht stattzufinden. Aber jetzt gibt es gar keine Größenordnung. Also auch eine Veranstaltung mit 5 Leuten ist untersagt. Das ist etwas schwer zu handhaben. Wir können natürlich nicht in private Gärten reingucken. Das wollen wir auch nicht. Aber alles, was in übrigen zugänglichen Bereichen läuft, ist tatsächlich untersagt. Und das ist auch nachzulesen. Und das wird auch, denke ich, im Großen und Ganzen eingehalten. Die Menschen sind vernünftig. Die ganz überwiegende Teil unserer Bevölkerung akzeptiert das und macht wirklich solidarisch mit.
Ist das Ihre Hauptbeschäftigung im Moment, Herr Schäfer, Veranstaltungen sozusagen zu untersagen? Oder mit welchen Bereichen sind Sie noch konfrontiert?
Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Da hat es hier in Nordrhein-Westfalen etwas merkwürdige Regelung gegeben, dass Schulen keinen Unterricht mehr geben, aber der heutige Montag und der Dienstag können die Schüler, Schülerinnen noch in die Schule gehen und dann klären, wie mit Betreuung weitergefahren wird. Für Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen ist es ab heute sofort untersagt. Da halten wir uns nicht dran, einfach weil es unpraktikabel ist. Das muss sich alles jetzt erstmal entwickeln.
Das heißt, wie machen Sie das?
Das heißt, wie machen Sie das? Also, wir sprechen mit allen Schulen und wir sprechen mit allen Kindertageseinrichtungen, mit den Leitungen jeweils, um sicherzustellen, dass es zumindest Notgruppen gibt, die sich um die besonders privilegierten Personen, die handlungsfähig sein müssen, kümmern. Das sind Feuerwehrleute, das sind Ärzte, das sind Pflegepersonal, Krankenpflege, aber bis hin zu Verkäuferinnen im Lebensmittelhandel und natürlich auch alles, was irgendwie für die öffentliche Sicherheit da ist.
Herr Schäfer, bleiben Sie bitte am Apparat die nächsten Minuten. Ich weiß, Sie sind gefragt auch im Krisenstab dort bei Ihnen in der Stadt Berke-Kamen, aber wir brauchen natürlich auch Ihre Expertise und unsere Hörerinnen und Hörer werden sicherlich auch Fragen haben. Kommen wir nochmal zurück, Herr Lauterbach, zu der Situation in Deutschland, Vergleichbarkeit mit Italien. Mobilitätsrate haben Sie gerade eben auch schon angesprochen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Angaben. Ich habe gelesen von 0,3 bis 0,7. Die Weltgesundheitsorganisation hat angegeben, einen weltweiten Durchschnitt von rund 3%. Aber das ist klar, die Verhältnisse in den Ländern sind ja auch sehr unterschiedlich. Wir haben in Deutschland ganz gute Voraussetzungen, auch was die Krankenhäuser angeht. Aber mal eine Frage zum Verständnis. Wie kann man denn überhaupt eigentlich berechnen, die Mortalität, wenn gar nicht bekannt ist, wie viele Leute eigentlich infiziert sind?
In der Tat, das ist richtig, das kann man nur sehr schwer. Es gibt einige Gelegenheiten, wo das möglich war, zum Beispiel auf Schiffen, also auf Kreuzfahrtschiffen, wo sie dann jeden testen. Da wissen sie ganz genau, wie viele waren da infiziert, wie viele sind gestorben. Daraus können sie dann Sterblichkeiten ableiten. Oder aus Regionen, wo fast jeder getestet wurde. Also einige der chinesischen Unterregionen sind mehr oder weniger komplett getestet worden. Daher hatte man da einen guten Eindruck.
Sollte man das in Deutschland auch machen? Das hat ja ein Hörer auch gefragt.
Das kann man nicht machen. Also wir können hier keine 70, 80 Millionen Menschen testen in der Zeit, die zur Verfügung steht. Und das wäre auch medizinisch nicht sinnvoll. Aber ich will auf diese wichtige Frage zurückkommen, die auch Herr Kessler angesprochen hatte. Und zwar, was sicher ist, wir liegen also, was die Verbreitung angeht, vielleicht 8 oder 9 Tage hinter Italien. Das ist bekannt, das heißt, in 8 oder 9 Tagen müssen wir ähnliche Fallzahlen also in Deutschland erwarten, wenn nicht sogar höher, wie wir sie jetzt also in Italien haben. Die Frage ist, erwarten wir dann auch so viele Todesfälle? Wir haben ja jetzt 12 Todesfälle. Die Italiener haben mehr als 1800, also steht uns das auch bevor, ist es so, wie Herr Kessler eben gesagt hat, die Biologie ist nicht beeinflussbar. Das heißt, wir hätten dann auch diese große Zahl von Todesfällen. Das ist aus meiner Sicht nicht so. Und also die Biologie ist schon beeinflussbar dahingehend. Also es gibt also diejenigen, die erkranken, aber die Zahl derer, die sterben mit der Erkrankung, hängt sehr stark davon ab, wie gut ich behandeln kann. Und da kommt es auf die Möglichkeiten des Systems an. Wir haben zum Beispiel in Deutschland 2 bis fast 3-mal so viele Beatmungsplätze und Intensivplätze, die wir auch nutzen können, also die auch personell jetzt ausgestattet sind, weil wir die also nicht also notwendigen Operationen schieben. Das heißt, man kann dann auch auf Geräte zurückgreifen, die sonst im OP verwendet werden oder Beatmungspflegekräfte, die sonst in den Operationssälen tätig sind. Ich rechne daher mit einer geringeren Sterblichkeit bei vergleichbarem Anstieg der Fälle. Und das ist ein großer Unterschied, weil sonst hätten wir eine Situation vor uns, wo wir in den nächsten Tagen mehr als 1000 Todesfälle erwarten müssen. Das ist nicht zu erwarten, Gott sei Dank. Und da ist unser System Gott sei Dank besser vorbereitet und das muss auch genutzt werden.
Gerne, Herr Kessler, sofort, aber einen Punkt möchte ich gerne noch ergänzen. Und zwar ist es ja so, dass Fachleute davon ausgehen, dass sich 2/3 der deutschen Bevölkerung infizieren wird über kurz oder lang mit dem Virus. Und wenn man da eine Mortalität von, sagen wir mal, im unteren Bereich 0,3% veranschlagen würde, wären das ja auch schon 180.000 Tote.
In der Tat, also das ist hier eine sehr ernstzunehmende Lage. Ich habe vor 3 Wochen mit dem Harvard-Epidemiologen Mark Lipsitch darüber länger gesprochen. Der rechnet auch damit, dass sich 20-60% der Bevölkerung infizieren. Das zieht sich dann aber über einen Zeitraum von 2 Jahren möglicherweise. Und die Sterblichkeit hängt eben sehr davon ab, wie die Fälle sich über diese 2 Jahre verteilen. Vielleicht gelingt es uns auch vorher schon, ein Impfserum zu entwickeln. Dann könnte es beispielsweise bei den 20% bleiben. Und wenn ich eine Sterblichkeit von, sagen wir mal, 0,3 habe und es infizieren sich nur 20%, dann bin ich zumindest in der Größenordnung, in der sich auch eine sehr schwere Grippeepidemie über 2 Jahre hinwegziehen kann. Wenn ich aber eine Sterblichkeit hätte von 2% oder Ähnlichem, und derzeit ist die Sterblichkeit in Italien ja offenbar höher, sogar deutlich höher als 2%, und es würde dann 50% der Bevölkerung betreffen, dann wäre das eine riesige Katastrophe. Aber das müssen wir mit allen Kräften abwenden. Daran arbeiten wir an 3 Enden, eben Eindämmung der Ausbreitung, Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung, dort wird fieberhaft gearbeitet, und an der Entwicklung eines Impfstoffes.
Herr Kessler, ich erteile Ihnen gleich das Wort, aber ich möchte aber zunächst Frau Uta Amer das Wort erteilen. Sie hat uns aus Wedel angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Amer.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihre Frage?
Ich komme gleich zur Sache. Und zwar würde ich das Pferd vollkommen andersrum aufzäumen. Es ist ja so, dass die meisten Menschen nicht geschult sind und dazu auch noch völlig verschieden motiviert, so dass die Kette der hygienischen Prävention überhaupt gar nicht eingehalten werden kann. Auf der einen Seite werden zum Beispiel auch die Schulen geschlossen. Die Jugendlichen haben Langeweile, sind in den Geschäften. Höchstwahrscheinlich werden viel mehr Erreger dort versprüht, als das der Fall gewesen wäre, wenn sie in der Schule gewesen wären. Außerdem Schulschließung, und ich komme jetzt aus der Nähe von Hamburg, auf St. Pauli brummt das Leben noch. Das passt alles nicht konsequent zusammen. Und deswegen würde ich vorschlagen, da ja doch die Mehrheit der Fälle unkompliziert verläuft, dass man die Vorerkrankten, Immunschwachen, chronisch Kranken, betagten Personen und Säuglinge in einer Art gesicherte Rückzugsmöglichkeit anbietet. Dafür müsste der Staat Geld in die Hand nehmen, damit alleinstehende Menschen auch versorgt werden können in dieser Zeit. Und dann lässt man die Krankheit hier ihren Lauf nehmen.
Okay, Frau Amer, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen.
Nein, ja? Das Stichwort ist eigentlich Herdenimmunisierung, weil das würde dann bedeuten, dass die Mehrheit danach der Bevölkerung einen gut ausgebildeten Immunschutz dagegen hat.
Frau Amer, wir wollen Ihren Punkt gerne in diese Runde reinholen, möchten aber noch viele andere Hörer auch zu Wort kommen lassen. Herr Kessler, bitte dazu.
Ja, also das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass ein Herdenschutz erreicht wird. Die zwei Drittel sind genannt worden, wobei es eben halt darauf ankommt, dass die Infektion langsam abläuft, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert ist. Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal ansetzen möchte. Also es wäre ein großer Fehler, jetzt mit dem Hinweis auf das gute deutsche Gesundheitssystem die Präventionsmaßnahmen nicht ernst zu nehmen. Deswegen möchte ich einfach den Appell nochmal wiederholen, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, eigene soziale Kontakte einzuschränken, dass es auch darauf ankommt, dass jetzt die Bundesregierung entschlossen Maßnahmen ergreift, damit Infektionsketten unterbrochen werden. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen.
Da ist, glaube ich, kein Dissens bei Ihnen beiden. Da habe ich keinen Dissens festgestellt.
Nein, ich habe da jetzt nicht dem Herrn Lauterbach was unterstellen wollen. Aber man muss einfach die Situation in den Krankenhäusern sich vor Augen führen. Wir haben in Deutschland 28.000 Betten auf Intensivstationen, davon 25.000 mit Beatmungsgeräten. Die sind zu 80% für andere Patienten bereits ausgelastet, obwohl die Bundesregierung jetzt 10.000 neue Beatmungsgeräte bestellt hat, die im Laufe des Jahres ausgeliefert werden sollen, sind diese Ressourcen nicht unbegrenzt. Und deswegen einfach nochmal der Appell, es ist wichtig, jetzt durch persönliches Verhalten und entschlossene Maßnahmen der Bundesregierung die Situation zu entschärfen.
Ist angekommen, ist sicherlich auch Konsens hier in der Runde. Vielleicht, Herr Lauterbach, ganz kurz noch zu der Frage der Hörerin Frau Amer, die besonders anfälligen Menschen zu separieren, zu schützen in geschützten Räumen und ansonsten die Epidemie so ihren Lauf laufen zu lassen.
Ja, in der Tat, das höre ich sehr häufig. Also wieso isolieren wir nicht die Alten, die Kranken und dann kann die Epidemie bei den Gesunden durchlaufen? Wir machen es falsch herum, wird oft vorgetragen. Das ist epidemiologisch unsinnig und zwar stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie haben nachher nur noch ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die, sagen wir, noch nicht immunisiert sind, alle anderen sind schon, also sagen wir, krank geworden. Dann bricht die Krankheit danach aber trotzdem wieder aus, weil sie können die Krankheit ja nicht wegbekommen. Es wird immer ein paar neue Fälle geben. Dann trifft es aber nur noch diejenigen, die besonders gefährdet sind. Das ist eine besonders gefährliche Situation. Daher wird das epidemiologisch nicht praktiziert und auch nicht empfohlen.
Keine Alternative, dieser Vorschlag in dem Fall. Trotzdem danke an die Hörerin. Corona-Pandemie und ihre Folgen, haben die deutschen Behörden die Lage im Griff? Das Thema hier im Deutschlandfunk. Mit Achim Kessler von der Partei Die Linke, deren gesundheitspolitischer Sprecher, mit Professor Karl Lauterbach von der SPD, Gesundheitsexperte der Bundestagsfraktion, und mit Roland Schäfer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds in Nordrhein-Westfalen und Bürgermeister von Bergkamen. Er hat uns gerade kurzzeitig zumindest verlassen müssen, da der Krisenstab ihn gerufen hat. Mal schauen, wir sind gespannt und würden uns freuen, wenn er wieder an der Diskussion auch wieder teilnehmen könnte, aber haben natürlich großes Verständnis für die Arbeit auch von Herrn Schäfer. Ich gebe Ihnen nochmal unsere Telefonnummer durch. Das ist die 00800 4464 4464. Darunter können Sie sich an der Diskussion beteiligen. 00800 4464 4464. Europaweit kostenfrei ist diese Telefonnummer. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann auch sehr gerne an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre Telefonnummer dazu. Wir rufen Sie dann bei Gelegenheit, wenn es geht, zurück. Ich möchte Ihnen zwei, drei E-Mails zu Gehör bringen. Einmal hat uns Dorothea Mikolai geschrieben, was man bei den Streitereien der vergangenen Jahre nicht für möglich gehalten hätte, geht also doch, wenn es ernst wird, das sachbezogene Arbeiten über Parteigrenzen hinweg ohne Polemik. Das wirkt zumindest beruhigend. Mal gespannt, ob nach der Krise etwas davon übrig bleibt. Das ist die Meinung von Dorothea Mikolai. Dann hat uns Winfried Batzke geschrieben, ich habe gestern die Rede des österreichischen Bundeskanzlers Kurz gesehen. Das war klare Führung in einer Krise. Diese klare Ansage vermisse ich für Deutschland. Wir haben einen föderalen und kommunalen Flickenteppich. Das ist die Meinung unseres Hörers Winfried Batzke. Gehen wir später sicher nochmal drauf ein, auf das Thema Föderalismus auch. Und Franziskus Wendels schreibt uns, Zitat, bei den Maßnahmen gegen das Virus erscheinen mir einige als sehr plausibel und andere als planloser Aktionismus. Die Absage von Großveranstaltungen wie Fußballspielen sind für mich verständlich. Die Absage von Musikunterricht wie Einzelunterricht oder die Schließung von Museen nicht. Die Schließung der Schulen sehe ich eher kritisch, weil dadurch Risikogruppen wie Großeltern, die jetzt vermehrt die Kinderbetreuung übernehmen, sehr viel mehr belastet werden. Soweit die Meinung von Franziskus Wendels. Gehen wir sicherlich auch nochmal später drauf ein. Und aus Hamburg hat uns unser Hörer Herr Keller angerufen. Sie sind selber Arzt.
Ja, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Keller.
Ich bin niedergelassener Zahnarzt und wir stehen vor dem
akuten Problem, dass es nicht mehr möglich ist, irgendwelche Desinfektionsmittel für den hygienischen Betrieb der Praxis zu bekommen. Es gibt weder Desinfektionsflüssigkeiten für die Händedesinfektion noch für die Flächendesinfektion, noch Desinfektionstücher, noch Handschuhe, noch Brillen, Mundschutz oder Kittel. Alle Einwegartikel sind in den Großhändler-Etagen leer. Da habe ich neulich angerufen und gesagt, ich hätte gerne 10 Liter Desinfektionsmittel. Da sagte mir der Händler ganz freundlich, ja, wir auch.
Die Erfahrung machen viele niedergelassene Ärzte, denke ich, in ganz bundesweit, dass sie diese Meldungen erreichen. Und sehr. Wie gehen Sie denn damit um, Herr Keller?
Naja, ich habe noch 5 Liter Flächendesinfektion, Händedesinfektion, Entschuldigung. Und wenn die alle ist, dann schließe ich die Praxis zu, weil ich die Praxis nicht mehr nach den Richtlinien, die das RKI vorgibt, führen kann. Und das wird nicht nur mir so gehen, das wird sehr vielen Kollegen so gehen. Und der Zusammenbruch der ambulantmedizinischen Betreuung dürfte durchaus schwerwiegender sein als alle Aktivitäten, die im Bereich des Krankenhauswesens stattfinden.
Wie kann man das denn abwenden, Herr Keller, aus Ihrer Sicht?
Tja, das ist eine ganz gute Frage. Was haben wir denn in den letzten Jahren geschafft? Alle Produktion wurde nach China und sonst wo verlagert. Vielleicht, dass sich unsere führenden Politiker mal darüber Gedanken machen, wie es denn eine zentrale Beschaffung für solche Dinge gibt im Ernstfall. Im Übrigen hat auch das Bundesbeschaffungsamt den Markt jetzt endlos bereinigt, indem die für 156 Millionen Euro genau diese Artikel Desinfektion, Handschuhe, Mundschutz, Kopfschutz und Kittel aufgekauft haben. Der Markt ist einfach leer.
Okay.
Und das ist ehrlich gesagt nicht meine Aufgabe, dafür eine Lösung zu finden. Dafür sitzen gut bezahlte Leute in Berlin
und die sollten sich
Gedanken machen.
Ist berechtigt dieser Einwand, Herr Keller? Schönen Dank. Ich wollte trotzdem mal eine Idee einsammeln, was man da möglicherweise auch gut auch machen könnte. Und wir haben ja hier auch Verantwortungsträger hier in der Runde mit Karl Lauterbach von der SPD hier bei mir im Studio. Herr Lauterbach, was sagen Sie?
Zunächst einmal, die Kritik ist vollkommen berechtigt und man muss sagen, also dass eine solche, sagen wir mal, Pandemie, die in Deutschland so durchschlägt, auch noch nie beobachtet wurde. Daher sind wir ein bisschen auch überrascht von der Lage. Das entschuldigt aber nicht die Situation. Hier ist zum Teil dann auch also der Markt leer gekauft worden von denjenigen, die gar nicht gefährdet sind. Da haben wir vielleicht nicht so schnell reagiert, wie wir hätten reagieren können. Und die Beschaffungen durch das Beschaffungsamt, die sind dringend notwendig, weil das sind die Vorräte, die jetzt besorgt werden müssen, um damit die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten in den sensiblen Bereichen. Das muss gewährleistet sein. Nichtsdestotrotz, es wird auf Vollgas gedrängt, es wird mit Hochdruck gearbeitet, das Material wieder zur Verfügung zu stellen. Und in der Zeit, wo es knapp ist, wird es tatsächlich nicht anders gehen, als dass nur das also unbedingt Notwendige gemacht wird. Wir haben ja in den Kliniken bereits also die planbaren Operationen und Krankenhausaufenthalte quasi zurückgefahren, untersagt, sodass wir dort Platz machen, also für die unbedingt notwendige Versorgung der also Erkrankten im Rahmen der Epidemie. Daher ist auch, also ich sage ja mal, die Auslastung der Intensivstationen mit 80% in Zukunft nicht zu erwarten, weil wir die Zahl der Operationen so stark herunterfahren, dass auch die Intensivbetten freigemacht werden. Und wir werden auf kurz oder lang auch in den Praxen nicht umherkommen, dass also das ein oder andere Planbare nicht gemacht wird. Das wird tatsächlich auch für die zahnmedizinische Versorgung gelten müssen. Trotzdem ist es so, jetzt also arbeiten alle Beteiligten, also die Kammern und auch die lokalen Behörden daran, Material zu besorgen. Und Ihre Kritik, Herr Dr. Keller, ist vollkommen berechtigt. Aber ich kann Ihnen versichern, es wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet daran, dass also Sie Material bekommen, dahingehend, dass Sie also Flächendesinfektionsmittel bekommen, persönliches Desinfektionsmittel, aber auch Schutzkleidung. Sonst ginge es nicht, also sonst kommen wir nicht weiter. Ja. Und wenn kein Material zur Verfügung steht, dann kann nur noch also die Notfallversorgung gemacht werden.
Achim Kessler von der Partei Die Linken möchte gerne ergänzen, haben wir gerade gehört.
Also ich möchte einmal was bestätigen, was Herr Dr. Keller gerade gesagt hat. Wir haben flächendeckend Engpässe, was die Materialien und die Desinfektionsmittel angeht. Und ich muss sagen, ich bin schon erstaunt, wie lange die Bundesregierung gebraucht hat, um hier aktiv zu werden. Der erste registrierte Patient gab es in Deutschland am 27. Januar. Bereits am 13. Februar haben sich in Brüssel die Gesundheitsminister getroffen. Bei diesem Treffen war unter anderem die Rede über die Engpässe und die Beschaffung von von Schutzmitteln, von Schutzanzügen, Masken und Desinfektionsmitteln. Und erst am 4. März hat uns eine außerplanmäßige Ausgabeverfügung des Bundesministeriums für Finanzen im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit erreicht, über 250 Millionen Euro zur Beschaffung von diesen Materialien. Ich glaube, ich sage das jetzt deswegen nochmal, weil es jetzt einfach wichtig ist, jetzt entschlossen zu handeln. Also wir müssen jetzt meiner Meinung nach in Ländern, die noch nicht so stark betroffen sind, um Unterstützung nachsuchen, um fragen, welche Lagerhaltung es dort mit Schutzmaterialien gibt. Ich finde, wir müssen auch darüber nachdenken, die Produktion in Firmen in Deutschland umzustellen. Ich habe gelesen, es gibt eine Firma in Kuba, die hat von der Produktion von Kleidung auf die Produktion von Schutzmasken umgestellt. Wenn das in Kuba möglich ist, dann sollte das doch auch in Deutschland gehen. Da finde ich jetzt, ist es wirklich die Aufgabe der Bundesregierung, nicht das dem Markt zu überlassen, sondern jetzt wirklich auch aktiv zu werden und für Abhilfe zu sorgen.
Herr Lauterbach möchte direkt darauf reagieren, aber Moment, Herr Lauterbach, bevor Sie einatmen, Roland Schäfer können wir wieder in unserer Runde begrüßen, ja, den Präsidenten des Städte- und Gemeindebunds in Nordrhein-Westfalen. Sie sind aus dem Krisenstab wieder zu uns in die Runde gestoßen. Gibt es bei Ihnen Neuigkeiten?
Also der Krisenstab tagt weiter. Wir müssen jetzt im Moment durchplanen, wie wir auch das Rathaus für Bürgerkontakte stark reduzieren. Bestimmte sind weiterhin notwendig. Bei bestimmten Dingen muss man persönlich da sein, aber das wird stärker kontrolliert, als es bisher ist und wird deutlich eingeschränkt. Also wir werden diese allgemeine Öffnung, die wir haben, auch hier bei uns im Rathaus nicht mehr aufrechterhalten. Im Schutz der Belegschaft natürlich, aber auch zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, die wir
das
haben.
Wird viele
das muss
Rathäuser,
jetzt organisatorisch umgesetzt werden.
Das wird viele Rathäuser betreffen, aber ja, natürlich auch öffentlich-rechtliche Medien wie den Deutschlandfunk beispielsweise. Wir bereiten uns selbstverständlich auch vor auf eine stärkere Ausbreitung der Epidemie. Herr Schäfer, Sie haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Wir hatten einen Anrufer aus Hamburg, Herrn Dr. Keller, selber niedergelassener Arzt, der berichtete uns, dass das Desinfektionsmittel nicht mehr zu haben ist, Schutzkleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu. Wie ist die Lage bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen?
Also wir haben bei uns im Rathaus, und ich denke, das gilt für die meisten anderen Rathäuser auch schon seit längerer Zeit, auch Desinfektionsmittel in jedem Waschraum, natürlich auch entsprechende Seifenspender. Davon haben wir aber auch noch genug. Die sind bei uns sicher verwahrt und werden ergänzt. Ab und zu wird nämlich auch mal was gestohlen von Bürgern, die meinen, es gäbe sowas nicht mehr. Also da sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Das Entscheidende ist Seife und Hände waschen. Also Desinfektionsmittel sind aus meiner Sicht im normalen Bereich gar nicht so erforderlich, wenn ich die normale Handhygiene und Körperhygiene beachte. Also da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Was ich aber noch ansprechen will, ist mit der ärztlichen Versorgung, Krankenhausversorgung. Wir merken jetzt schon sehr deutlich, das, was wir als Städte und Gemeindebund immer beklagt haben, dass wir im ländlichen Raum, ich rede jetzt nicht von der Großstadt, sondern im ländlichen Raum tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine deutliche Ausdünnung von Arztpraxen und auch von Schließung von Krankenhäusern hatten.
Da würde ich gerne was dazu sagen gleich.
Ja. Das ist etwas, das haben wir beklagt. Und wenn man so eine Krisensituation wie jetzt hat, merkt man es natürlich ganz besonders deutlich.
Mhm. Und das betrifft Nordrhein-Westfalen auch in besonderer Weise?
Ja, wir haben nun hier sicher die Ballung im Ruhrgebiet oder in dem rheinischen Bereich von Großstädten, aber wir haben auch große ländliche Bereiche, das Münsterland, Hochsauerland, Siegerland, wo wir tatsächlich diese Probleme haben, dass in 10, 15 Kilometer Umkreis wirklich überhaupt kein Arzt mehr erreichbar ist, geschweige denn ein Krankenhaus.
Mhm. Klaus Grigoleit hat uns geschrieben, er ist der Meinung, niemand im öffentlichen Leben hat anscheinend die Sache im Griff. Darf man fragen, worin sich die Viruserkrankung Covid-19 von einer Influenza unterscheidet? Für beide gibt es kein Heilmittel. Wir können nur die Symptome behandeln. Die Frage vielleicht an Sie, Herr Lauterbach.
Ja, in der Tat. Also es sieht ganz, leider muss man sagen, sieht ganz danach aus, als wenn die Sterblichkeit durch Covid-19 höher ist als die einer normalen Influenza-Erkrankung. Also und somit also haben wir hier die Situation, dass zum einen die Ausbreitung schnell ist, also es infizieren sich mehr zusätzliche Personen pro infizierter Person, also die Ausbreitung ist schneller und auch die Sterblichkeit scheint höher zu sein. Und daher muss man leider sagen, ist es gefährlicher als eine normale Influenza und der Vergleich darf also nicht herangezogen werden. Gestatten Sie mir nur einen Satz noch hier zu der Produktion von also Maskenmaterial, Schutzmaterial und so weiter und so fort. Das wird nicht nur in Kuba jetzt gemacht, sondern sehr viele Unternehmen, auch hier in Deutschland, aber auch in China, fahren die also Produktion dramatisch hoch. Und die Bundeswehr ist unterwegs durch ihre Beschaffungsmöglichkeiten, um Bestände aufzukaufen. Ich sage weltweit in den Ländern, die nicht besonders betroffen sein werden, sodass der Engpass nicht weggeleugnet werden darf. Das ist ganz klar, es gibt einen Engpass. Aber lassen Sie uns betonen, was derzeit gemacht wird. Es wird unbürokratisch weltweit durch das Beschaffungswesen der Bundeswehr eingekauft. Die Unternehmen fahren überall hoch, nicht nur in Deutschland. Insbesondere auch nicht nur in Kuba, und auch die Chinesen sind wieder lieferfähig. Ich rechne also damit, dass die Lage sich auch hier entspannen wird. Das wird aber noch etwas dauern. Das entschuldigt nicht, dass am Anfang Engpässe da waren. Das ist aber auch eine vollkommen neue Situation. Und es ist auch zum Teil das Material gekauft worden von denjenigen, die es überhaupt nicht benötigen. Es wurde eben schon gesagt, die normale Händedesinfektion mit Seife reicht vollkommen aus. Der Normalbürger braucht kein Desinfektionsmittel.
Wenn man sich gründlich die Hände wäscht.
Natürlich, man muss sich die Hände gründlich waschen. Man muss also lange einseifen. Aber dann ist das mindestens genauso gut, als wenn ich kursorisch schnell das Desinfektionsmittel verwende. Das kann dann sogar weniger schützen.
Gibt es eine gute Anleitung im Internet, wo man sich das anschauen kann?
Es gibt zahlreiche Anleitungen, und ein guter Tipp ist, dass man quasi quasi so etwas wie ein kleines Lied vor sich her singt. Da gibt es diverse Anleitungen. Ich will hier kein Beispiel bringen, aber es kommt darauf an, 20, 30 Sekunden lang einzuseifen. Das Einseifen macht den Unterschied. Und zwar deshalb, weil das Virus also quasi durch Seife besser inaktiviert wird. Wasser alleine genügt nicht. Das ist ganz wichtig. Wasser alleine kann hier nicht helfen.
Aus Biberach hat uns angerufen unser Hörer Herr Wilburger. Schönen guten Tag, Herr Wilburger. Wie viel Sorgen machen Sie sich?
Guten Tag. Also Sorgen jetzt noch weniger. Ich habe eine konkrete Frage.
Ja, sehr gerne.
Und zwar an den Herrn Schäfer als Bürgermeister. Meine Situation ist die, ich bin Erzieher und arbeite in einem Kindergarten. Jetzt bin ich 4 Wochen in Urlaub. Jetzt ist meine Frage zum einen, was passiert denn da? Also muss ich den Urlaub jetzt von meinem Jahresurlaub nehmen, dass er bezahlt wird? Kriege ich in den 4 Wochen kein Geld? Was passiert denn, wenn das noch länger geht? Gibt es da irgendwelche Vereinbarungen vielleicht schon zwischen Gemeinden und Land? Weil beim Land, wenn Lehrer das machen, die sind ja Angestellte beim Land, die können sagen, das Land hat es befohlen, wir kriegen unser Geld trotzdem. Beziehungsweise die sind Beamte, da ist es wieder anders. Ja. Aber ich bin angestellt und ja, das wäre mal eine Frage.
Gut, Herr Wilburger, ganz berechtigte Frage, absolut, geben wir sehr gerne und sofort auch an Herrn Schäfer, Roland Schäfer vom Städte- und Gemeindebund NRW.
Also wenn Sie angestellt sind bei einer Einrichtung an der Kommune, dann bekommen Sie Ihr Geld weiter. Wenn die Kommune anordnet, Sie bleiben jetzt zu Hause, das ist aber natürlich nicht automatisch so. Denn für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten, genauso wie in den Schulen, ist das ja nicht angeordnet. Sie haben im Prinzip weiter zu erscheinen. Und dann muss natürlich die jeweilige Einrichtung, also der Kindergarten in dem Fall, entscheiden für eine Notgruppe, die eigentlich aus meiner Sicht überall eingerichtet werden sollte für dringende Fälle. Wer betreut das? Das muss sich ja nicht jeder machen. Der Rest wird beurlaubt, aber natürlich geht das Gehalt weiter.
Herr Wilburger, haben Sie noch eine zweite Frage?
Ja, nur kurz eine Rückfrage.
Ja, gerne.
Ist das dann schon bezahlter Urlaub dann, oder? Weil das ist mir eben für die Zeit. Also wenn
Das ist nicht Ihr Erholungsurlaub.
Ja.
Gut. Sondern Sie sind freigestellt, Sie müssen also nicht in der Einrichtung erscheinen. Das machen wir hier bei uns aus Sicherheitsgründen bei einigen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung genauso. Die bekommen ihr Gehalt weiter, sind freigestellt, müssen aber jederzeit auf Abruf auch vorhanden sein oder machen Homeoffice da, wo es geht, ist im Kindergarten schwer vorstellbar.
Gut, Herr Wilburger, danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Und aus Rügen, wir gehen zum nächsten Hörer aus dem hohen Norden, Jürgen Frendl. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an Herrn Lauterbach. Ich habe in 2 Tagen einen Termin beim Zahnarzt. Da gibt es ja einen Warteraum mit vielen Patienten. Sollte ich das meiden?
Klare Frage, klare Antwort.
Nein, das sollten Sie nicht. Also der Zahnarzt wird niemanden einbestellen, der erkrankt ist, infiziert ist. Wichtig ist, dass Sie beim Zahnarzt vorher anrufen, sodass also der Zahnarzt planen kann, dass nicht zu viele Patienten gleichzeitig warten. Und achten Sie im Warteraum darauf, dass Sie auf Abstand sitzen zu den anderen, die dort warten. Aber normalerweise reicht ein Anruf beim Zahnarzt. Die Kolleginnen und Kollegen gehen sehr umsichtig vor, haben die Zahl der Fälle, die sie versorgen, in diesen Tagen reduziert. Und also Sie müssen normalerweise also dort keine so lange Wartezeit haben wie sonst und auch nicht so viele Personen im Wartezimmer antreffen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Die Kollegen haben sehr flexibel reagiert. Dafür danke auch an dieser Stelle. Ein Anruf vorher genügt, aber tatsächlich ist also aus Angst vor dem Warteraum der Zahnarztbesuch hier nicht aufzuschieben. Es ist ganz grundsätzlich die Frage, ob das jetzt ein Routine, also Besuch ist oder nicht. Wenn das nur eine, sagen wir, Prophylaxe ist oder eine, sagen wir, Maßnahme, wo nichts gemacht werden muss, dann kann man das auch schieben. Aber wenn tatsächlich der Besuch hier notwendig ist, vorher anrufen und dann haben Sie dort nichts zu befürchten. Damit wird sehr umsichtig umgegangen.
Und dann nehmen wir jetzt noch Herrn Rath aus Bergkamen dazu. Guten Morgen, Herr Kahn.
Ja. Schönen guten Tag. Also ich finde, also mich reicht also eigentlich sozusagen das Reaktionsausmaß auf, sagen wir, unsere moralischen und politischen Vorerkrankungen, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben es doch hier wieder mit einer neuen sozusagen Seucheninszenierung zu tun. Ich erinnere mich.
Was meinen Sie mit Seucheninszenierung? Verstehe ich nicht.
Ich erinnere mich an sozusagen die Meldung, die es gegeben hat zum Thema AIDS, zum Thema BSE und. Also es tummeln sich doch hier in diesem Bereich Virologen, die keine Ahnung haben von Mediziner und Mediziner, die keine Ahnung haben von Molekularbiologie. Wir haben es also hier mit einer Testseuche zu tun. Ich darf mal daran erinnern, dass der Erfinder der PCR sich davor dagegen ausgesprochen hat, mit der PCR in biologischen Systemen zu arbeiten. Es hat vor vielen Jahren eine Warnung von 14 Top-Biologen gegeben, die auf die sozusagen Unsinnigkeit dieser PCR-Testgeschichte verwiesen haben und haben gesagt, also halt der PCR-Nachweis, das ist genauso, als ob man durch einen Blick auf den Fingerabdruck einer Person feststellen will, ob sie also Mundgeruch
haben. Herr Rath, entschuldigen Sie, aber ich glaube, das kann jetzt kein Mensch mehr nachvollziehen, welches konkrete Beispiel Sie da nennen. Aber wir möchten Herrn Lauterbach gerne die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren.
Ja, in der Tat, also der Test, mit dem hier also untersucht wird, ob jemand also die Infektion hat oder nicht, also ist medizinisch unstrittig. Und Ihre Position ist eine Außenseiterposition, muss man klipp und klar so sagen. Also das kann man so nicht stehen lassen. Es ist unstrittig, dass es sich hier um ein sehr gefährliches Virus handelt. Es ist unstrittig, dass die Diagnosemöglichkeiten, die wir verwenden, also zum einen eben dieses Verfahren, was Sie benannt haben, PCR, womit man das Virus selbst nachweist, aber auch später mit großer Verzögerung Antikörper, das sind funktionierende Verfahren. Ich wünschte, die Lage wäre positiver, als sie ist, aber hier kann nicht strittig stehen, dass die Diagnose richtig ist und der Krankheitsverlauf oft also sehr gefährlich. Das heißt, hier darf man nicht so tun, als wenn das etwas wäre, was künstlich durch Wissenschaftler oder also sich selbst beschäftigende Virologen also in den Raum gestellt werden, sondern leider ist die Krankheit genauso gefährlich, wie wir sie zu behandeln
haben. Ich glaube, die Sache ist dann in dem Punkt dann klargestellt. Dennoch danke für Ihren Anruf, Herr Rath. Kommen wir mal zu dem Thema Grenzschließungen. Außenminister Maas, der rät ja jetzt ganz aktuell von nicht notwendigen Reisen ins Ausland dringend ab. Innenminister Horst Seehofer, der hat gestern Grenzkontrollen angekündigt. Einreisen aus Frankreich, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Dänemark sind nur noch aus triftigem Grund erlaubt. Für medizinisches Personal beispielsweise, für Pendler, Berufspendler, für Rückkehrer aus dem Urlaub und zeigen die Erkältungssymptome, werden die Gesundheitsämter aktiviert, sollen sie zumindest. Herr Schäfer, aus Ihrer Sicht aus Nordrhein-Westfalen kommend, mit Landesgrenzen natürlich auch nach außen, sinnvolle Maßnahme?
Es ist sicher alles richtig, was im Moment Kontakte in irgendeiner Weise begrenzt und einschränkt. Wir kapseln uns ja nicht komplett ab. Sie haben eben einige Ausnahmen genannt, die auch weiterhin gegenüber den genannten Ländern zulässig sind. Aber wir müssen in allen Bereichen unsere Kontakte einschränken. Und ich denke, das funktioniert auch. Wir werden den Virus nicht stoppen, das will ja auch gar keiner, sondern diesen Anstieg, den wollen wir verlangsamen. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir handlungsfähig sind und das auch hinbekommen.
Denken Sie, die Leute verstehen denn, dass beispielsweise die Grenze nach Belgien und die Grenze zu den Niederlanden eben nicht geschlossen wird?
Gut, diese Entscheidung kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil nun Belgien ja selber sehr drastische Maßnahmen eingeführt hat. In Belgien selber, also müsste es eigentlich konsequenterweise in die Richtung auch gehen. Ich hoffe, dass die Stellen, die das entschieden haben, gute Gründe haben, denn das Robert-Koch-Institut wird vermutlich die Stelle sein, die sagt, wo die größten Gefährdungen sind. Insgesamt hat unsere Bevölkerung aber Verständnis für diese Maßnahmen. Also ich habe ganz wenige nur getroffen, die kein Verständnis haben. Alle anderen sind solidarisch, die sagen, jawohl, wir müssen uns einschränken, wir müssen uns zurücknehmen und die begrüßen das eigentlich, wenn mal klare Ansagen gemacht werden.
Herr Kessler von der Partei Die Linke, sinnvolle Maßnahme, Grenzen schließen in den Bereichen, die ich genannt habe?
Also ich finde, dass man jetzt alle Maßnahmen ergreifen muss. Da kann ich dem Herrn Schäfer nur zustimmen, die soziale Kontakte unterbinden. Ich finde, dass das jetzt auf europäischer Ebene koordiniert werden muss. Wenn ich das richtig gehört habe, heute ist die Bundeskanzlerin dazu auch im Gespräch. Und ich kann nur sagen, also alle Maßnahmen, die soziale Kontakte und Infektionsketten unterbrechen, haben unsere Unterstützung. Ich würde aber gerne noch mal, wenn Sie erlauben, auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Schäfer vorhin angesprochen hat, nämlich die Versorgung, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum.
Weil wir sind eigentlich beim Thema Grenzen jetzt.
Ne? Ja.
Mhm. Mit einem Satz vielleicht.
Ich wollte, also es war mir nur wichtig, ich hatte mich ja vorhin auch gemeldet. Also wir haben ja alle noch im Ohr die Diskussion über, wir haben zu viele Krankenhausbetten in Deutschland, wir haben zu viele Krankenhäuser. Die Bertelsmann Stiftung hat vorgeschlagen, über 50% der Krankenhäuser in Deutschland zu schließen. Das ist jetzt genau die Grundlage, auf der die Bundesregierung sagt, dass wir für die Bewältigung der Krise relativ gut gerüstet sind. Und es ist mir wichtig, dass wir uns das einfach vergegenwärtigen, auch nach der Krise, dass eben ein gut ausgebautes Gesundheitssystem in der Fläche sinnvoll und wichtig ist und dass es auch vorgehalten muss für Notsituationen. In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch mal auf die Finanzierung unserer Krankenhäuser zu sprechen kommen. Wir haben eine Finanzierung durch Fallpauschalen. Das ist, wenn man das mal in ein Bild überträgt, so, als würde man die Feuerwehr nur nach Löscheinsätzen bezahlen, für erfolgte Löscheinsätze. Das heißt also, die Krankenhausbetreiber sind gezwungen, die Betten möglichst alle auszulassen, weil sie sonst keine Refinanzierung haben. Das lässt wenig Puffer für Notfälle, für Notsituationen. Da müssen wir dringend reagieren. Wir schlagen vor, die Krankenhäuser wieder in öffentliches Eigentum zu bringen und die Krankenhäuser wieder selbstkostendeckend zu finanzieren.
Ja, Herr Lauterbach flippt hier regelrecht fast aus hier im Studio. Herr Lauterbach, wir können jetzt den Punkt nicht mehr behandeln, weil um 11 Uhr die Nachrichten kommen. Aber ich verspreche Ihnen, Sie können darauf nochmal reagieren. Ich möchte die letzten Minuten gerne dazu nutzen, möglichst viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer wirklich unterzubringen. Ich möchte auch alle drei Beteiligten bitten, recht kurz zu antworten, damit wir möglichst viel unterbekommen in dieser Sendung noch. Raimund Wallner ist der Erste. Er schreibt uns, in den Nachrichten des Deutschlandfunks wurde soeben die Infiziertenzahl für Deutschland von gut 4.000 genannt. Die aktuelle Zahl der Johns Hopkins Universität, die international als Referenz gilt, ist im Moment bei 5.813 für Deutschland. Wie erklären Sie die doch erhebliche Differenz? Soweit die Frage von Raimund Wallner vielleicht. Herr Lauterbach, an Sie, ganz kurz.
Genau, die deutschen Zahlen, die sind also bestätigte Zahlen, die also im Prinzip in Berlin durch das Robert-Koch-Institut geprüft sind. Johns Hopkins geht durch ein anderes Meldeverfahren. Daher sind die Johns Hopkins-Zahlen weltweit höher. Das gilt nicht nur für Deutschland, aber nach also kurzem Verlauf gleichen sich die Zahlen an. Somit also beide Quellen sind gute Quellen und sind wertvoll.
Gut. Ingeborg Jakobs schreibt uns, mich interessiert die Frage, warum die Infektionszahlen in China konstant bleiben. Haben die Chinesen das Virus im Griff? Testen sie nicht mehr? Sind die Zahlen geschönt? Die Frage vielleicht an Herrn Kessler.
Ob die Zahlen geschönt sind, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es ist aber so, dass die chinesische Regierung durch sehr, sehr entschlossene Maßnahmen eine Unterbrechung der Infektionsketten erreicht hat. Die Frage ist nur, nachdem jetzt die Maßnahmen gelockert werden, ob es zu einer zweiten Welle kommen wird. Das jedenfalls sagen viele Experten.
Herr Lauterbach, ganz kurz noch dazu.
Ja, eine zweite Welle wird es auf jeden Fall geben. Die ist in gewisser Weise auch vorgesehen, weil auch die Chinesen können ja die Ausbreitung im Prinzip nicht verhindern. Man muss sich das so vorstellen, dass wie ein Wasserhahn gearbeitet wird. Den macht man ein bisschen wieder zu, ein bisschen wieder auf. Das heißt, man streckt die Fälle, das Wasser läuft in den Eimer ein. Der Eimer darf nie überlaufen. Wenn der Eimer überlaufen würde, dann gibt es zu viele Todesfälle. So eine Art, sage ich einmal, kontrollierte Epidemie. Das ist, was die Chinesen jetzt machen und was wir auch mittelfristig machen
müssen. Wir bekommen sehr, sehr viele Anrufe und E-Mails zum Thema. Hans Schlosser schreibt uns am kommenden Samstag, vielleicht die Frage an Sie, Roland Schäfer vom Städte- und Gemeindebund NRW. Am kommenden Samstag hat meine Lebenspartnerin Geburtstag. Sollen wir die Buchung für ein Café und ein Restaurant besser stornieren? Es geht nur um uns zwei, 58 und bald 64 Jahre alt.
Also ich kann natürlich nur für den jetzigen Stand antworten. Das kann sich morgen übermorgen natürlich schon wieder eine neue Situation ergeben. Im Moment ist es so, dass bei uns Restaurants nicht geschlossen sind. Die haben bestimmte seit heute klare Hygienevorgaben, also 2 Meter Abstand zwischen den Tischen, Erfassung der Besucher. Hygienevorschriften sind auszuhängen. Da kann man hingehen, da kann man essen gehen und das ist eigentlich gar kein Problem. Sie können natürlich keine große Tanzveranstaltung organisieren.
Würden Sie es empfehlen, würden Sie es machen?
Ja, ich würde es machen, sicher.
Herr Lauterbach? Warum
soll? Also es ist nicht so, dass wir alles einschränken sollen, sondern wir sollen es nur deutlich einschränken. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen durch die bisherigen Anordnungen so gewährleistet.
Herr Lauterbach?
Klares Ja, der Abstand muss stimmen, die Hygiene muss stimmen, aber sonst also ist das ohne Wenn und Aber.
Aber so ist wo ist die Grenze? Das fragen sich ja viele Leute. Was ist das? Kegelabend in Hamburg, letzte Woche war ich jetzt persönlich eingeladen, habe ich abgesagt, ist dann auch abgesagt worden. Was ist mit solchen Treffen mit 5, 6, 7, 8, 10 Leuten?
Das läuft bei uns unter dem Verständnis Veranstaltung. Das ist nicht mehr zulässig.
Ja, dem stimme ich zu. 6 oder 7 Leute, die sich treffen und die insbesondere auch etwas miteinander machen. Also kegeln, man fasst die gleiche Kugel all und so weiter und so fort. Herr Schäfer hat vollkommen recht, das ist eine Veranstaltung, das sollte man nicht machen. Aber wenn 2 Leute oder 3 Leute essen gehen und sitzen separiert und die Hygieneregeln sind eingehalten, dann geht das.
Doppelkopfrunde zu viert.
Ein Grenzfall, da fasst man die Karten an, da musst du gehen. Wissen Sie, was da
fragen
das Entscheidende
viele,
ist?
Fragen sich viele Leute. Ist jetzt ja, gar nicht, nee,
das ist eine, das eine wichtige Frage tatsächlich. Ja. Soll ich da einen Tipp geben? Der Tipp ist der, die Karten könnten infiziert sein. Das heißt, nie ins Gesicht fassen. Nie ins fast so wichtig wie das Händewaschen ist, nie ins Gesicht fassen.
Ich würde auch gerne noch einen Tipp beisteuern.
Ne? Herr Kessler, bitte.
Ja, also ich würde einfach empfehlen, man kann ja einen Geburtstag jetzt, das Wetter wird schön, wir haben Sonne im Moment, die Blumen fangen an zu blühen, die Bäume auch. Man kann ja vielleicht auch einen Geburtstag auch mal bei einem schönen Frühlingsspaziergang begehen, weil frische Luft, das ist auf jeden Fall gut für Körper und Seele.
Draußen gestern waren sehr viele Leute in Köln unterwegs, ich habe es auch gesehen, haben das Wetter genossen und das Leben genossen. Ich möchte eine Mail unbedingt noch auch hier nochmal vorlesen von Matthias Vogel. Er schreibt, meine Schwester, 82 Jahre alt, lebt in Bielefeld. Seit etwa 2 Wochen liegt sie zusammen mit ihrem Lebenspartner mit massivem Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, ohne Schnupfen zu Hause. Beide wurden von ihren beiden Töchtern so gut wie möglich versorgt, bis eine der Töchter dieselben Symptome entwickelte. Unter der Notfallnummer 116117 war erst nach Dutzenden Anrufen ein Durchkommen möglich. Von dieser Stelle erhielten Sie dann nur die lapidare Rückfrage, ob Sie kürzlich in Südtirol gewesen seien. Ehrlicherweise verneinten Sie das. Daraufhin hieß es, in diesem Fall würden Sie nicht auf Corona-Infektion getestet. Sie sollten zu Hause bleiben. Sind das die Vorgaben der zuständigen Behörden? Hätten Sie lügen sollen und behaupten, Sie seien in Italien gewesen? Das ist die Frage ganz konkret von Matthias Vogel. Karl Lauterbach dazu bitte.
Also zunächst einmal die gute Nachricht ist, Kopf- und Gliederschmerzen gehören selten zu Corona. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um eine normale Erkältung oder Grippe handelt, viel größer als also um Corona. Auch nicht jeder Husten ist Corona. Also Kopf- und Gliederschmerzen sind eher Grippesymptome. Was für Corona sehr also bedeutsam ist, ist das also Fieber plus eben der trockene Husten. Das sind die Hauptsymptome. Und wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört, also dass man im Ausland gewesen ist oder Kontakt hatte zu jemandem, der infiziert ist, dann ist tatsächlich hier, muss man sagen, der Test nicht indiziert gewesen. Das heißt, hier hat sich tatsächlich, wenn ich es richtig höre, ist das der Hausarzt gewesen, hat sich der Hausarzt richtig verhalten.
Zu Hause bleiben, abwarten.
Ja.
Aus Mittenwald ruft uns an unser Hörer Ruwe Rosinski. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Heckmann. Guten Morgen auch an die Runde.
Herzlich willkommen.
Ich rufe aus Mittenwalde.
Mittenwalde, pardon?
Ja, Mittenwalde ist ein bisschen mehr bekannt.
Ja, haben Sie recht.
Ich habe eine Frage. Die Information, die Sie verbreiten, ist bis jetzt top, muss ich sagen.
Vielen Dank.
Ich bin bloß ein bisschen immer schockiert, weil jetzt auch Meldungen über den Rundfunk gekommen sind, dass die Kinder, die jetzt zu Hause bleiben, auch nicht zu den Großeltern sollen,
ja,
die etwas älter sind. Wir nennen mal kein Datum, kein Jahr. Ich bin jetzt 61. Mhm. Das macht unsere Generation, ich habe doch mit meiner Generation gesprochen, tut uns ein bisschen weh. Mhm. Weil wir sind jetzt diejenigen, die jetzt mal einspringen können, wo die Eltern noch arbeiten gehen müssen. Wo wir sagen, ich weiß es, in meiner Nachbarschaft, die Eltern werden wahrscheinlich nächste Woche dann wieder arbeiten müssen. Und dann würden die Kinder zu mir kommen und ich würde dann ein bisschen eine Betreuung nehmen.
Und da würden sie sich freuen, ne? Wie viele andere Großeltern auch, Karl Lauterbach dazu vielleicht.
Ja, das ist leider tatsächlich streng zu regeln. Also die Großeltern heranzuziehen ist fast nie eine gute Idee, weil also Kinder in so einer Epidemie sogenannte Brückenüberträger sind. Das heißt, die übertragen von einer Generation zur nächsten. Das sind die gefährlichsten Übertragungen. Also vertikal bedeutet Kinder zu Kinder, Mittelalter zu Mittelalter, Alter zu Alter. Das ist alles gefährlich. Aber die gefährlichste Übertragung ist, die sozusagen von einer Altersgruppe in die andere machen, insbesondere Kinder. Daher ist es richtig, ich habe heute auch meine Tochter zur Schule gebracht, also noch ein letztes Mal, bleibt dann zu Hause, die kann leider die Großeltern nicht besuchen, so hart das für sie ist, aber da müssen wir relativ konsequent sein, da sollte man auch relativ ausnahmslos vorgehen. Die Großeltern müssen telefonisch oder per Skype oder also FaceTime müssen die mit den Kindern im Kontakt bleiben.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument, Herr Rosinski. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir gehen weiter nach Berlin. Heiko August, guten Tag auch Ihnen.
Einen wunderschönen guten Tag an die Runde.
Wie ist Ihre Frage?
Meine Frage ist folgende. Wir haben, oder die Situation ist, dass wir momentan keinen geeigneten Atemschutz in Krankenhäusern haben. Habe ich gerade am Wochenende persönlich erlebt. Und gleichzeitig ist die Situation, dass es auf dem normalen Markt nicht medizinisch zugelassen, aber technisch vollkommen geeignete Filtersysteme gibt, also Halbmasken und sogenannte P3-Filter, die Viren aus der Atemluft herausfiltern, die praktisch vorhanden sind. Die können Sie auch derzeit noch bei Amazon bestellen. Und auf die Frage, warum im Krankenhaus so etwas nicht lieber benutzt wird, bevor die Leute dort schutzlos rumlaufen, kam die Antwort, das dürfen wir nicht.
Okay,
Frage,
ja,
könnte die Bürokratie und Formalismus, der sonst durchaus in Ordnung ist, hier ein Hindernis sein, wo es um Gesundheit des medizinischen Personals geht?
Wollen wir gerne aufklären, Herr August. Danke Ihnen für Ihren Anruf. Karl Lauterbach, bitte.
Ja, ganz kurz, in der Tat, es ist richtig, dass P3-Filter normalerweise hier die ausreichende Filterfunktion haben. Trotzdem ist die Beschaffung hier über das Internet nicht zuverlässig, weil oft wird angegeben, dass die Filterfunktion da ist. Sie sind in Wirklichkeit nicht da. Daher, wann immer der offizielle Beschaffungsweg möglich ist, muss er genutzt werden. Wenn es Engpässe gibt, dann muss das Krankenhaus das zentral besorgen. Aber dass der einzelne Arzt das tut oder ein einzelner Patient, das ist nicht richtig, weil sie können nicht einschätzen, ob das tatsächlich die P3-Funktion einhält oder nicht. Das Netz lässt diese, also sagen wir mal, Abschätzung nicht zu.
Danke, Herr August. Wir gehen weiter nach Taunusstein zu Herrn Weimer.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Soweit ich weiß, gibt es in Deutschland eine nationale Ölreserve für Katastrophen oder Lieferengpässe. Ganz konkrete Frage, warum gibt es in Deutschland keine Notreserve für bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel eben, was eben von an Mangel an Desinfektionsmitteln und das, was man halt für eine Katastrophe am ehesten braucht.
Herr Schäfer,
und noch eine Anmerkung dazu, eine Anmerkung bitte auch noch. Wir sollten ruhig bleiben in der Katastrophe, das finde ich auch ganz gut, bis auf die Hamsterkäufe, aber wir sollten nicht vergessen, dass dieses hier meiner Meinung nach viel zu hoch gelobte Gesundheitssystem kaputt gespart wurde. Und nach der Epidemie muss da unbedingt was passieren. Stichwort Krankenausschließungen hier auf dem Land. Herr Lauterbach, Sie waren hier draußen in Taunusstein, Sie wissen um Bad Schwalbach und so weiter. Und das ist ja nicht nur hier. Und das verschärft die Krise jetzt massiv.
Herr Weimar, danke Ihnen für Ihren Anruf und Ihre Anmerkung. Ich möchte die Frage an Herrn Schäfer weitergeben. Nationale Notreserve für solche kritischen Produkte für die Medizin. Würden Sie sich das auch wünschen?
Eine solche Krise hat ja auch immer was Gutes. Man deckt gewisse Schwachstellen auf. Ich hatte eben schon mal Arzt- und Krankenhausversorgung im ländlichen Raum angesprochen, aber das gilt auch. Wir haben ja uns angewöhnt, nach dem Ende der Spannung, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, viele Dinge runterzufahren. Das hat bei unseren Notvorräten angefangen, das geht über Sirenen und Ähnliches. Und wir merken jetzt, bei bestimmten Dingen müssten wir vielleicht doch mehr Bevorratung machen. Und von daher sehe ich auch durchaus diesen positiven Effekt, wenn wir eine solche Krise haben.
Herr Lauterbach dazu,
kann ich das kurz ergänzen?
Ja, bitte? Herr Kessler, Sie zuerst und dann Herr Lauterbach kurz.
Ich kann das nur unterstützen. Also wir werden da Schlüsse draus ziehen müssen. Also meiner Meinung nach muss es eine Bevorratung von Schutzkleidung geben. Wir müssen aber auch nochmal zum Beispiel an den öffentlichen Gesundheitsdienst denken. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Ärzte bei den Gesundheitsämtern um ein Drittel zurückgegangen. Das macht es jetzt natürlich in der Krise nicht leichter, die wichtigen Aufgaben, die Gesundheitsämter erfüllen müssen, für den Infektionsschutz zu erfüllen. Auch da sollten wir überdenken die bisherige Politik und eben halt den öffentlichen Gesundheitsdienst wieder ausfinanzieren.
Andreas Grappentin, unser Hörer, schreibt uns gerade in diesem Moment: Ich möchte gerne wissen, ob die Infizierten bzw. die Erkrankten danach immunisiert sind, wie bei der normalen Grippe. Karl Lauterbach, bitte.
Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, ja, wir wissen es nicht ganz genau, aber bisher sieht alles danach aus. Das bedeutet aber nicht, also dieses Virus wird sich also verändern, ob das in 2 Jahren dann wieder so sein wird. Es ist davon auszugehen, dass wir das nie ganz wegbekommen werden. Dann könnte tatsächlich also eine neue Impfung notwendig sein, aber die schnelle Antwort ist hier ja.
Simon Wagner hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Ich zitiere mal: Meine Frau und ich arbeiten beide in kritischer Infrastruktur. Ich als Küchenleiter in einer stationären Altenpflegeeinrichtung und meine Frau als Altenpflegefachkraft in einer Tagespflege. Wir haben eine 3-jährige Tochter, welche ich zu einer Risikogruppe zähle, da sie ein diagnostiziertes Kleinkind-Asthma hat. Daher meine Frage: Wie soll sich in einem solchen Fall verhalten werden, da ich mein Kind nicht in eine Notbetreuung geben kann?
Hier ist die Notbetreuung tatsächlich dringend notwendig. Also wenn hier das Kind selbst also ein kindliches Asthma hat und beide sind im sensiblen Bereich, dann also gibt es hier 2 Möglichkeiten. Nur entweder gibt es eine Notbetreuung oder tatsächlich, und so hart wie das dann auch klingt, beide Menschen, also beide Fachkräfte müssen dann tatsächlich also aus dem Dienst heraus, weil sonst das Risiko für das Kind, und das sage ich als Arzt, also würde man eine Zweitmeinung natürlich hören, aber wir wären als Arzt und auch als Vater des Kindes sonst das Risiko zu hoch.
Wie stellen Sie, Herr Schäfer, vielleicht die Frage an Sie eigentlich, diese Notversorgung, Notbetreuung eigentlich sicher? Wie machen Sie das praktisch? Wir haben da neue Gruppen zusammengestellt, denn der Virologe Professor Kekulé hat jetzt auch mal darauf hingewiesen, gestern glaube ich war das über Twitter, dass es auch ein Problem ist, wenn jetzt diese ganzen Gruppen neu zusammengestellt werden, dass ja dann die Infektionsgefahr wieder größer wird, Herr Schäfer.
Das Entscheidende ist, dass die Gruppen dann relativ klein sind, also kleiner als normale Gruppen, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und wir haben an alle Kindergartenträger bei uns in der Stadt und auch an die Tagesmütter appelliert, in jeder Einrichtung möglichst Notgruppen zur Verfügung zu stellen. Das sind dann 4, 5 Kinder vielleicht. Wenn es weniger sein sollten, dann kann man mit der benachbarten Kindertagesstätte vereinbaren, dass dort vielleicht eine Gemeinsam gemacht werden. Aber im Prinzip sollte das Kind eigentlich in die bisherige gehen, wenn es in eine solche Notgruppe reingehört. Das ist ja bei uns in Nordrhein-Westfalen definiert, welche Personengruppen dort einen Anspruch auf diese entsprechende Betreuung haben. Aber die Gruppen müssen klein sein. Das muss der Kindergarten, die Kindertagesstätte garantieren. Das ist aber auch möglich, denn das Personal ist ja nicht per se jetzt erstmal beurlaubt alles.
Das sehe ich ganz genauso. Insbesondere neue Gruppen sind hier, also Herr Schäfer hat es eigentlich schon beantwortet, neue Gruppen sind hier schlecht, weil wir wissen, dass die Kinder dann Probleme haben miteinander. Das führt also in der Regel dann auch dazu, dass man also sagen wir mal die Gruppen nicht so aufrechthalten kann, wie sie sind. Das belastet die Eltern somit. Das Entscheidende ist, im Wesentlichen die Gruppen zusammenzuhalten, die immer zusammen waren, nur kleiner, mehr Abstand und Notbetreuung.
Herr Schäfer, welche Berufsgruppen genau betrifft das? Und betrifft das nur die Eltern von Kindern, die beide in diesen kritischen Infrastrukturen arbeiten?
Ja, so ist es in Nordrhein-Westfalen definiert. Also es müssen beide Eltern zu diesen Privilegierten gehören. Bei Alleinerziehenden, klar, natürlich nur der eine, bei den anderen die beide Eltern. Da kann man sich drüber unterhalten, das halte ich auch für ein bisschen weitergehend, aber das ist im Moment die Regel hier bei uns. Das heißt, es bietet die alles, was öffentliche Sicherheit und Ordnung betrifft, ärztliche Pflegeberufe, Gesundheitsberufe, aber auch Bereiche der Lebensmittelversorgung, also auch die Verkäuferin im Lebensmittelbereich, wenn sie dort unverzichtbar ist, müsste von ihrem Arbeitgeber eine entsprechende Bescheinigung bekommen.
Jetzt, wo Sie das Stichwort nennen, fällt mir ein, ist das überhaupt zumutbar, den Verkäuferinnen und Verkäufern da jeden Tag in den Supermarkt zu gehen und ihrer Arbeit nachzukommen, während andere aufgerufen werden, zu Hause zu bleiben und sich zu schützen und ihre Familien und auch die Gesellschaft?
Also ich habe sehr viel Mitgefühl und Sympathie für die Verkäuferinnen, die wirklich eine Menge aushalten müssen. Hier kann man eigentlich nur appellieren, dass die einzelnen Betriebe für Hygiene sorgen, dass dort Abstand gehalten wird, dass sie nicht ständig auf die nächste Nähe angeatmet werden von den Kunden. Aber wir wollen natürlich unsere Lebensmittelversorgung und die Versorgung des täglichen Bedarfs auch weiterhin sicherstellen. Also wir haben ja noch nicht das gesamte Land runtergefahren, das wollen wir auch nicht. Also da müssen die einzelnen Geschäfte gucken, wollten sie da im Wechsel arbeiten, nicht so lange aussetzen. Aber ich sehe das als richtig großes Problem an. Ja.
Dazu passt der Anrufer aus Lipperland, wenn ich das richtig sehe, Herr Trierweiler.
Ja, Trierweiler, ich bin Ja, okay, bin ich
unser Sender.
Ja, okay, danke dafür.
Gerne.
Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, eine Anmerkung mal. Gestern bei Anne Will, ich fand das so, ich möchte keinen verletzen, aber so ein bisschen daneben. Anne Will stand ja, fand ja nicht statt in irgendeiner Parkanlage oder in einer so. Irgendwo fiel den Menschen denn da ein in der Runde, dass ja der Abstand irgendwo 1,5 Meter bis 2 Meter da sein sollte.
Also und ich und Herr Lauterbach, wir sitzen jetzt auch sehr weit entfernt.
Auch der Virologe.
Also
wurde so ein bisschen geschmunzelt. Ich sage mal, das war nicht das beste Vorbild für die Zuschauer, die dann irgendwo sagen, okay, die sitzen ja auch so, die überziehen das. So, das war die eine
Danke
Sache.
Danke für Ihre kritische Anmerkung.
Frage jetzt, meine konkrete Frage jetzt. Ich erlebe ja, und alle Menschen wahrscheinlich genauso, wenn sie zum Bäcker gehen oder in den Lebensmittelladen, wo die Wurst, wo Käse, also primär nicht bei mir jetzt, aber angefasst wird mit den Händen. Der Käse wird dann auf das Papier gelegt und geschnitten. Die Brötchen, die kommen, also wird alles mit den Händen angefasst. Hier und da sieht man mal einen Gummihandschuh, dann wird auch mit dem Gummihandschuh auch gleich wieder kassiert. Also irgendwo ist es für mich nicht logisch nachvollziehbar. Also die Frage konkret jetzt, esse ich den Virus mit, nehme ich ihn über die Nahrung auf, wenn das das Brötchen, der Käse oder das Brot damit kontaminiert wird, nehme ich ihn über die Nahrung auf oder kann ich das vernachlässigen?
Sehr gute Frage, Herr Trierweiler. Fragen sich viele, denke ich. Karl Lauterbach, bitte.
Ja, leider ist es so, dass Sie also sich an einer angefassten, infizierten Wurst, also auch infizieren können. Nicht über den Magen im Übrigen, das ist nicht richtig, aber es kommt auf die Schleimhäute und an den Schleimhäuten, also kann eine kleine Verletzung sein oder die Schleimhaut selbst ist also so die Trockenheit schlicht empfänglich. Daher darf so etwas normalerweise nicht passieren. Normalerweise muss die Wurst oder muss der Käse, muss er mit entsprechendem Werkzeug oder mit Handschuhen berührt werden.
Und wenn nicht, was macht man dann?
Ja, dann ist es einfach nicht also 100% hygienisch, muss ich
sagen.
Wie soll
man reagieren?
Also dann würde ich mir überlegen, wenn ich das also zeitlang beobachtet habe, sage ich ganz ehrlich, dann würde ich Abstand nehmen von der Theke und würde mich anderswo orientieren, Abgepacktes kaufen. Die ehrliche Antwort ist die, tatsächlich können durch angefasste Lebensmittel können die Viren übertragen werden, aber nicht über den Magen, sondern über die Schleimhäute. Auch wenn man sie selbst zum Beispiel angefasst hat, da sind die Viren drauf, und man fasst sich dann ins Gesicht. Das heißt, man speist sie nicht mit, sondern die eigene Hand macht es.
Wir haben noch Zeit für einen Anrufer, eine Anruferin, und das ist Frau Brandt aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich rufe für mich an und für viele, viele andere Freiberufler und Selbstständige. Ja. Ja. Ich bin Musiktherapeutin und gehe ausschließlich in Einrichtungen der Altenbetreuung und bin jetzt natürlich überall ausgeladen, verständlicherweise. Meine Frage ist jetzt, wie finanziere ich das? Ja. Gibt es eine Unterstützung? Sonst kann ich nämlich bald meine Miete nicht bezahlen.
Herr Kessler, vielleicht die Frage an Sie. Danke, Frau Brandt, das betrifft ganz viele Leute.
Also wir brauchen ja ganz, ganz dringend Hilfen, weil das trifft ja ganz viele Selbstständige, das trifft sehr viele Künstlerinnen und Künstler, das trifft Freiberufler. Ich war letzte Woche bei meinem Friseur, der hat mir gesagt, dass schon jetzt der Umsatz um über 40% eingebrochen ist. Die Bundesregierung hat hier schon reagiert, es werden Kredite zur Verfügung gestellt und es wird jetzt darauf ankommen, diese Kredite und diese finanziellen Hilfen unbürokratisch auszugestalten, damit es auch schnell wirklich
wobei
wirksam
Kredite
werden kann.
Kredite nicht unbedingt jedem hilft, das wurde gestern auch, hat Olaf Scholz, der Finanzminister, auch bei Anne Will in der ARD-Sendung betont. Deswegen wird nachgedacht wohl über einen Fonds, der aufgelegt wird über die KfW, vielleicht das als Info noch.
Ja.
3 Minuten haben wir noch. Eine Frage möchte ich noch stellen. Und zwar hat der Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, natürlich auch soziale Kontakte weitgehend einzuschränken jetzt erstmal. Aber wir werden das Virus besiegen. Karl Lauterbach, sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es wird eine lange Strecke sein. Das ist hier kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Aber Frank-Walter Steinmeier hat recht, wir werden das zum Schluss besiegen. Es ist keine Raketenwissenschaft. Also es ist ganz ähnlich zu Coronaviren, die wir schon kennen, die wir auch in den Griff bekommen haben. Das wird uns auch hier gelingen, aber es wird eine lange Zeit dauern. Aber ich bin ganz sicher, dass wir, was die Behandlung und die Impfung angeht, zum Schluss eine Lösung haben. Da bin ich 100% überzeugt.
Achim Kessler?
Ich bin auch überzeugt, dass wir das Virus besiegen werden. Wir haben sogar die Chance, als Gesellschaft solidarischer zusammenzuwachsen, jetzt die Menschen zu schützen, die besonders schwach sind und vor allem auch diejenigen, die jetzt unsere Infrastruktur, unser Gesundheitssystem aufrechterhalten. Vielen Dank an die Ärztinnen und Ärzte, an die Pflegerinnen und Pfleger und all die anderen, die im Moment uns allen helfen.
Das kann man, denke ich, zweifach, dreifach unterstreichen, auch hier im Deutschlandfunk. Gruß an alle Ärzte, Stationen und Krankenhäuser, die da einen sehr, sehr guten Job gemacht machen. Roland Schäfer, ich glaube, Sie haben gerade ein bisschen lachen müssen bei der Frage.
Ja, ich habe nicht lachen müssen. Nein, Frank-Walter Steinmeier hat recht hier. Wir werden natürlich den Virus nicht besiegen. Der Virus wird weiter da sein. Aber das, was wir jetzt machen müssen, nämlich den Anstieg abflachen, verlangsamen, das werden wir schaffen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt von. Wir reagieren von Tag zu Tag. Wir verändern unsere Maßnahmen. Aber wir handeln und die Bevölkerung ist solidarisch. Die hat Verständnis und die macht mit im ganz überwiegenden Teil. Und herzlichen Dank an alle, die sozusagen an der vordersten Front stehen.
Ganz kurz noch, Karl Lauterbach, Sie haben sich selbst in den letzten Tagen unter Quarantäne gestellt, weil Sie im indirekten Kontakt waren mit jemandem, der infiziert gewesen ist. Inwieweit ist sowas ein Vorbild auch für andere?
Also ob es ein Vorbild ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es richtig, dass wir das tun. Es hat also auch meine Sicht auf die Dinge noch einmal verändert. Das ist schon, also man muss sich überlegen. Also ich war ja selbst nicht groß gefährdet, aber wir müssen alle Opfer bringen.
Weil Sie keinen direkten Kontakt hatten.
Ich hatte keinen direkten Kontakt. Wir müssen alle Opfer bringen und ich finde es großartig, dass die Menschen dazu bereit sind. Wir machen das ja im Wesentlichen, um Ältere und um chronisch Kranke zu schützen. Und das wird unsere Gesellschaft zum Schluss auch besser machen. Davon bin ich überzeugt.
Haben Sie sich anschließend testen lassen?
Das war für mich nicht notwendig, weil ich keinerlei Symptome hatte. Daher wollte ich auch keinen Test in Anspruch nehmen. Denn wir wollen ja nur diejenigen testen, die tatsächlich hohes Risiko tragen. Da sollte auch der Politiker keine Ausnahme sein.
Corona-Pandemie und ihre Folgen, haben die deutschen Behörden die Lage im Griff? Darüber haben wir in den letzten anderthalb Stunden diskutiert mit Achim Kessler von der Partei Die Linke, mit Professor Karl Lauterbach, SPD und mit Roland Schäfer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW. Meine Herren, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion. Auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns zahlreich angerufen haben und gemeldet haben. Auch in den kommenden Tagen sind wir für Ihre Fragen da. Morgen ab 10.08 Uhr die Corona-Krise, Herausforderung für Medizin und Wissenschaft. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören.